BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Der Sozialstaat gehört bekanntlich zu den heiligen Kühen in Deutschland. Der DGB veröffentlichte pünktlich zum 1. Mai eine Umfrage, die aussagte, dass die Deutschen sich nichts mehr wünschen als einen noch größeren Sozialstaat. Auf gar keinen Fall Eigenverantwortung ist dort zu lesen. Nein, der Staat solle noch größer werden und natürlich wären auch alle bereit, mehr für einen sicheren Sozialstaat zu bezahlen. Im Gegensatz dazu weisen immer mehr Studien auf, wie der Sozialstaat seit Jahren wächst und wächst und wächst. Und der sogenannte Sozialstaatsgedenktag, also an dem Tag, an dem wir quasi aufhören, für den Sozialstaat zu arbeiten, ist immer später im Jahr. Zuletzt fiel er auf den 11. April. Was stimmt denn nun? Sozialstaat groß und noch größer oder eher Reform? Gerne eingeführt wird in Diskussionen, dass der Sozialstaat die letzte Bastion sei gegen die AfD. Dieser Frage bin ich bereits vor einigen Jahren nachgegangen und ich denke, angesichts der Diskussion um den Sozialstaat und angesichts der Tabuisierung jeglicher Reformen lohnt es sich, das in Erinnerung zu rufen. Brauchen wir wirklich mehr Sozialstaat, wenn es darum geht, die AfD klein zu halten? Skepsis ist angebracht. Ich finde es hochrelevant, hochaktuell. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an. Die SPD scheint zu liefern, was die Bürger wollen. Mehr Sozialstaat. So zumindest das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Gemäß dessen Sozialstaatsradar, wie immer auch in Shownotes verlinkt, kann man Folgendes festhalten.
In der öffentlichen Debatte wird der Sozialstaat häufig als überholt dargestellt. Angeblich ist er in weiten Teilen ineffizient, zu teuer und schränkt eigenverantwortliches Handeln unnötig ein. Dieser Diskurs über mehr Eigenvorsorge spiegelt jedoch nicht die Präferenzen der Bevölkerung wider. Die Ergebnisse des zweiten Sozialstaatsradars machen deutlich, der Wunsch nach einem starken Sozialstaat ist größer denn je.
Was liest der DGB aus der Umfrage? Erstens, die Bevölkerung ist sozialstaatlicher als der politische Diskurs. Große Mehrheiten würden die solidarischen Sicherungssysteme unterstützen und lehnen eine stärkere Privatisierung sozialer Risiken ab. Und das ist durchaus interessant. So wollen 77% eine verpflichtende gemeinsame Rentenversicherung für alle Erwerbstätigen und 60% sprechen sich dafür aus, private Zuzahlungen im Pflegefall zu deckeln oder ganz abzuschaffen. Also Pflegefall, gemeinschaftliche Aufgabe, nicht wie heute, wenigstens einen gewissen Eigenanteil. Generell wünschen sich alle eine hohe Rente, was mich nicht verwundert. Und sie sind, so die Aussage der Studie, bereit, höhere Beiträge zu zahlen, wenn dafür stabile Leistungen garantiert sind. Die Menschen, so der DGB, wüssten, gute Leistungen kosten gutes Geld. Die Frage, wie das funktionieren soll angesichts des demografischen Wandels, wird nicht gestellt. Immerhin 75% der Befragten wären demnach bereit, höhere Beiträge zu zahlen, um Renten zu sichern. Und 62% akzeptierten höhere Rentenbeiträge, wenn das Niveau stabil bleibt. Einen Generationenkonflikt bei der Rente gibt es demnach nicht. Denn auch Jüngere wollen eine gesetzliche Rente. Es gäbe eine überwältigende Bereitschaft zu höheren Beiträgen auch bei den Beschäftigten unter 50 Jahren. Und die größte Bereitschaft zu sogar deutlich höheren Beiträgen findet sich bei Beschäftigten unter 30 Jahren. Total spannend. Wie passt das nur zu den Zahlen, dass ungefähr 200.000 überwiegend junge Deutsche jedes Jahr das Land verlassen? Naja, generell wollen alle Befragten scheinbar mehr Solidarität, eine Bürgerversicherung im Gesundheitssystem und generell auch ein Ende der sogenannten Rentendebatte. Denn 57% glauben, ihren Job höchstens bis zum Alter von 65 Jahren ausüben zu können. 74% lehnen eine automatische Erhöhung der Regelaltersgrenze ab, selbst wenn die Lebenserwartung weiter steigt. Ich würde kurz zusammenfassen, die Befragten haben keinen Einblick in die grundlegenden ökonomischen Zusammenhänge und deshalb sind sie offensichtlich das ideale Opfer der Politik, die ihn vorgaukelt, dass das, was sie sich da wünschen, auch erfüllbar ist. Es ist es schlichtweg nicht. Und das zeigen eben die harten Zahlen. Nehmen wir beispielsweise eine erst kürzlich erschienene Studie der Stiftung Marktwirtschaft zum sogenannten Sozialabgabengedenktag 2026. Dort steht Folgendes.
Parallel zur fortlaufenden Expansion des Sozialstaates in den vergangenen Jahrzehnten ist auch die finanzielle Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Abgaben stetig gestiegen. Denn die Ausweitung sozialstaatlicher Leistungen geht zwangsläufig mit einem wachsenden Finanzierungsbedarf einher. Daher überrascht es wenig, dass auch in diesem Jahr die Sozialausgaben erneut gestiegen sind. Das gilt sowohl für Leistungen, die über Sozialversicherungen erbracht werden, als auch für staatliche Sozialleistungen, die aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Alterungsprozesses, des zunehmenden Austretens der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben sowie einer angespannten konjunkturellen Situation stellt sich die Frage, wie viel Sozialstaat sich Deutschland leisten möchte und kann.
Hier würde der Deutsche Gewerkschaftsbund und die SPD und alle anderen natürlich aufschreien. Denn die von ihm befragten Bürger sehen das doch gar nicht so. Die sind doch bereit, mehr zu bezahlen. Ich würde sagen, diese Bürger ahnen noch gar nicht, was für Lasten auf sie zukommen, ohne dass durch diese Belastung die Leistungen gesichert werden und schon gar nicht ihre eigenen Ansprüche irgendwie wertvoller würden. Im Gegenteil. Das zeigt die Rechnung der Stiftung Marktwirtschaft eindrücklich.
Die Gesamtausgaben für soziale Sicherung beliefen sich im aktuellen Bezugsjahr 2024 auf rund 1.345,4 Milliarden Euro und lagen damit um 83,2 Milliarden Euro über dem Niveau des Vorjahres. In den ausgewiesenen Gesamtausgaben sind sämtliche Geld- und Sachleistungen der sozialen Sicherung enthalten, darunter insbesondere Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung, der Grundsicherungssysteme sowie weiterer staatlicher Sozialleistungen. Die Sozialleistungsquote liegt bei 31,2% und damit bei knapp einem Drittel des BIP. Nur während der Jahre, in denen die Wirtschaftsleistung unter den Folgen der Corona-Pandemie litt, wurde ein höherer Anteil der Wirtschaftsleistung für soziale Sicherung ausgegeben.
Und woher kommt nun das Geld?
Wurde das sozialversicherungspflichtige Entgelt der Beschäftigten beispielsweise im Jahr 1990 noch mit 35,8% belastet, beträgt die Beitragslast im Jahr 2026 bereits 42,5%. Angesichts des demografischen Alterungsprozesses dürfte auch in den kommenden Jahren nicht mit einer Entlastung zu rechnen sein. Studien gehen von einem deutlichen Anstieg der kumulierten Beitragssätze bis 2065 auf rund 50% aus. Der Wirtschaftsweise Werding rechnet mit einem Überschreiten der 50%-Marke zu Beginn der 2050er Jahre.
Die Bürger bekommen auf jeden Fall einen Wunsch erfüllt, nämlich den Wunsch nach höheren Beiträgen. Die sind sie ja angeblich bereit zu bezahlen. Ob sie wirklich mehr Leistung dafür bekommen, das würde ich stark bezweifeln. Und da gibt es eine schöne Abbildung in der Studie, wie viele Tage wir dann arbeiten müssen, um bestimmte Sozialleistungen zu erarbeiten. Für die Sozialleistungen der Gebietskörperschaften, da arbeiten wir 16 Tage. Weitere 15 Tage arbeiten wir für versicherungsfremde Leistungen. 30 Tage arbeiten wir für die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Dann arbeiten wir 29 Tage für die gesetzliche Krankenversicherung und 6 Tage für weitere Versicherungsleistungen. Packt man alles zusammen, sind wir bei weit über 90 Tagen, die wir jedes Jahr nur für die Finanzierung des Sozialstaates bezahlt. Kein Wunder also, dass gegeben den demografischen Wandel in Zukunft die Belastungen deutlich steigen werden. Die Stiftung Marktwirtschaft rechnet vor.
Im Jahr 2025 liegt der Anteil der Sozialausgaben an den gesamten Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden bei rund 22,0%. Unter der Annahme sonst unveränderter institutioneller Rahmenbedingungen und ohne gegensteuernde Reformmaßnahmen steigt der erforderliche Steueranteil ceteris paribus kontinuierlich an und erreicht ab dem Jahr 2045 etwa ein Viertel der gesamten Steuereinnahmen. Langfristig wären 27,2% der Steuereinnahmen notwendig. Für eine vollständig nachhaltige Finanzierung aller Sozialleistungen bei konstanten Beitragssätzen sogar 40,7%. Selbst wenn solche Maßnahmen politisch durchsetzbar wären, bleibt die Frage offen, wie daneben andere staatliche Aufgaben dauerhaft finanziert werden sollen. Der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weg schuldenfinanzierter Ausgaben kann keine dauerhafte Antwort auf die strukturellen Finanzierungsprobleme des Sozialstaates sein.
Das klingt harmlos. Doch wir sehen doch jetzt schon, welche Probleme die Politik hat, den Haushalt wenigstens halbwegs in den Griff zu bekommen.
Wer aktiv tradet, weiß, nicht nur die Entscheidung zählt, sondern wie der Trade am Ende wirklich im Markt ankommt. Genau da liegen oft die Unterschiede bei Ausführung, Liquidität und bei der Frage, wie nah sie eigentlich wirklich am Markt sind. Und genau dafür gibt es TradeGate Direct. Die App richtet sich an erfahrene Trader und aktive Privatanleger, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und professionelle Handelsstandards legen. Sie handeln dort direkt an der TradeGate BSX, also ohne zusätzliche Umwege, und profitieren von hoher Ausführungsqualität, starker Liquidität und langen Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Spannend ist auch, hinter TradeGate Direct steht die TradeGate AG, ein Finanzmarktakteur mit über 30 Jahren Erfahrung, also keine Marketing-Story, sondern echte Börsenexpertise. Als Market Specialist an der TradeGate BSX, die übrigens als Deutschlands fairste Börse ausgezeichnet wurde, bietet die TradeGate AG höchste Liquidität für alle Handelsteilnehmer. Privatanleger profitieren hier von engen Spreads, fairen Preisen, Echtzeitdaten, intelligenten Ordertypen und schnellen Ausführungen bei einer Auswahl von über 7.000 handelbaren Aktien, 4.000 ETPs und tausenden Mini-Futures. Der Börsenhandel ist dauerhaft kostenfrei. Es gibt weder Börsengebühren noch Order- oder Depotgebühren, wobei natürlich wie bei allen anderen auch marktübliche Spreads anfallen können. Wenn Sie aktiv handeln und Wert auf saubere und gebührenfreie Umsetzung legen, dann schauen Sie sich TradeGate Direct mal an. Mehr Infos unter tradegate.direct.
Doch was ist zu tun? Auf gar keinen Fall dürfe man im Sozialstaat sparen, ruft das linke Lager. Denn wenn man spart, dann fördert das das Geschäft der AfD. Und es gibt durchaus Studien, die das bestätigen. Die bekannteste Studie ist die Studie von Timo Fetzer, die im November 2019 in der American Economic Review erschien, übrigens auch verlinkt. Titel der Studie: Did Austerity Cause Brexit? Darin ist unter anderem zu lesen:
Warum hat die UKIP nach 2010 in diesen Bereichen Wählerunterstützung erhalten? Anhand von Daten auf Bezirksebene präsentiere ich Belege dafür, dass die Ende 2010 eingeleiteten, durch Sparmaßnahmen eingeleiteten Wohlfahrtsreformen zu den Umwälzungen in der politischen Landschaft des Vereinigten Königreichs beigetragen haben. Die von der konservativ geführten Regierung ab 2010 herbeigeführte Haushaltskürzung war erheblich. Die gesamten realen Staatsausgaben für Wohlfahrt und Sozialschutz gingen pro Kopf um etwa 16% zurück. Auf Bezirksebene, der Ebene, auf der die meisten Sozialausgaben verwaltet werden, gingen die Sozialausgaben pro Person zwischen 2010 und 2015 real um 23,4% zurück. Die Unterstützung für die UK Independence Party wuchs in den Gebieten, die von Leistungskürzungen in erheblichem Maße betroffen waren. Der durch die Sparmaßnahmen bedingte Anstieg der Unterstützung für die UKIP ist nicht zu vernachlässigen und deutet darauf hin, dass das knappe EU-Referendum 2016 durchaus zu einem Sieg für den Verbleib hätte führen können, wenn es nicht die Sparmaßnahmen gegeben hätte.
Klare Aussage also. Die Kürzung der Sozialausgaben hat zu Unzufriedenheit geführt und damit zur Unterstützung der radikaleren Kräfte und letztlich zum Brexit. Damit aber nicht genug. In einer anderen Studie wurde das Wahlverhalten der Weimarer Republik untersucht. Austerity and the Rise of the Nazi Party. Dort liest man dann dieses:
Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen den Sparmaßnahmen der deutschen Regierung zwischen 1930 und 1932 und der zunehmenden Unterstützung der Wähler für die NSDAP. Es liegt auf der Hand, dass die Sparmaßnahmen, die Anfang der 1930er Jahre in Deutschland umgesetzt wurden, eine Rolle spielten. In dieser Zeit erließ Heinrich Brüning von der Zentrumspartei per Regierungserlass eine Reihe von Maßnahmen, um die Finanzen des Landes auszugleichen. Zu diesen Sparmaßnahmen gehörten reale Ausgaben und Transferkürzungen sowie höhere Steuersätze. Die Sparmaßnahmen verschlechterten die Situation von Haushalten mit niedrigem Einkommen und die NSDAP konnte die Unzufriedenheit der Massen sehr effizient kanalisieren. Dies bestärkt den Gedanken, dass die Dinge möglicherweise anders gelaufen wären, wenn Brüning die Bemühungen zur Konsolidierung des Haushaltes gelockert hätte.
Woraus die Autoren dann auf die heutige Zeit schließen.
Die Folgerung scheint klar zu sein. Auch wenn die besondere Geschichte eines Landes eine populistische rechtsextreme Option ausschließt, führt die Sparpolitik wahrscheinlich zu einer heftigen Ablehnung der etablierten politischen Parteien und damit zu einer dramatischen Veränderung der politischen Ordnung. Der Fall der Weimarer Republik liefert ein aktuelles Beispiel dafür, dass die Durchsetzung zu großer Sparmaßnahmen nicht nur selbstzerstörerisch sein kann, sondern auch eine Reihe unbeabsichtigter politischer Konsequenzen mit wirklich unvorhersehbaren und möglicherweise tragischen Folgen auslösen kann.
Fazit also auch hier: bloß nicht sparen. Doch ist die Antwort so einfach? Müssen wir einfach nur die Staatsausgaben immer weiter ausweiten und den Sozialstaat ausbauen und die Zustimmung zu den Parteien in der Mitte ist gesichert? Zweifel sind angebracht. Am 30. April erschien in der Financial Times ein Artikel mit dem Titel How to Help Left Behind Places. Dort liest man unter anderem Folgendes.
Ökonomen vermuten seit langem, dass das Phänomen der Abgehängten die Wurzel des zunehmenden Rechtspopulismus in Großbritannien, den USA und weiten Teilen Kontinentaleuropas ist. Die Erklärung lautet wie folgt. Regionen, die von den großen strukturellen makroökonomischen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte, Deindustrialisierung, Globalisierung und Digitalisierung betroffen waren, sind desillusioniert und verbittert. Dies äußert sich bei Wahlen vorwiegend in der Unterstützung von Populisten, wobei die Wut über den relativen wirtschaftlichen Niedergang gegen Einwanderer und das Establishment gerichtet wird. Doch obwohl wir die Ursachen genau verstehen, haben wir bei der Suche nach Lösungen versagt.
Doch es ist nicht nur Geld, welches man zur Lösung der Probleme braucht. Denn Geld allein scheint eben nicht zu helfen, wie die Financial Times am Beispiel Deutschland zeigt.
Deutschland ist ein Paradebeispiel für die Herausforderung, regionale Ungleichheiten abzubauen. Die Unterstützung für die revisionistische Alternative für Deutschland konzentriert sich hauptsächlich auf den ehemaligen Ostteil des Landes, obwohl seit der Wiedervereinigung Billionen von Euro dorthin umverteilt wurden. Ostdeutschland ist nach wie vor deutlich ärmer als der Westen.
Halten wir fest, entgegen der Annahme der Politik genügt es nicht, Geld einfach in bestimmte Regionen zu pumpen. Die Financial Times bringt dazu auch ein britisches Beispiel. Die ehemalige Bergbaustadt Barnsley im Norden Englands erhielt 19,7 Millionen Pfund vom aktuellen Labour-Programm Plan for Change. Schon vorher bekam die Stadt 10 Millionen aus dem konservativen Levelling-Up-Programm. Sichtbare Verbesserungen vor Ort sind eingetreten. Und trotzdem geht man davon aus, dass Barnsley bei den Lokalwahlen voraussichtlich nicht mehr Labour wählen wird, sondern die Reformpartei des Rechtspopulisten Nigel Farage. Die FT schließt deshalb mit folgender Pointe. Es genügt einfach nicht, Geld zu schicken. Bleibt eine Region stark benachteiligt mit wenigen guten Jobs, dann hat man eben entsprechendes Wahlergebnis. Doch was soll man tun? Die Financial Times sagt 4 Punkte. Zum einen sagt sie, okay, man sollte einen Sparkurs vermeiden. Meine Einschätzung, auch die Einschätzung von Studien ist, dass man eben nicht sagen kann, einen Sparkurs vermeiden. Ich glaube eher, es geht darum, einen wirtschaftlichen Niedergang zu vermeiden. Das ist ja meine große Sorge an dieser Stelle, dass wenn wir wirklich eine flächendeckende Deindustrialisierung in Deutschland erleben, gegeben die dezentrale Wirtschaftsstruktur, dass wir viele klar zurückgebliebene Regionen bekommen werden und dort einfach mehr Geld hinzuschicken, wird nicht genügen, um einen Aufstieg der AfD dort zu verhindern. Der zweite Punkt, den die FT festhält, ist, dass man die Mittel, die man hat, besser verteilen sollte. Gerade in Regionen, wo man quasi lokal am weitesten abgehängt ist, dort sollte man fokussieren. Der dritte Punkt ist Industriepolitik. Das finde ich interessant. Die FT sagt im Prinzip, wir brauchen Industriepolitik, um den Verlust der Arbeitsplätze zu verhindern, ohne aber Arbeitsplätze wieder anzusiedeln. Das ist eigentlich Donald Trump, zumindest verbal, der gesagt hat, ich bringe euch die Jobs zurück. Und ich finde es deshalb so spannend, weil es eben ein anderer Punkt ist als der, der immer angeführt wird im Sinne von, wir müssen nur Geld geben. Es muss darum gehen, gut bezahlte Arbeitsplätze zu erhalten, denn wenn die weg sind, dann wird die Unzufriedenheit wachsen und umgekehrt natürlich die Chance zu haben, auch neue Industrie wieder anzusiedeln. Hier wieder meine Feststellung. Es ist Wahnsinn, was wir wirtschaftspolitisch betreiben. Machen wir doch nichts anderes, als einen erzwungenen Niedergang der deutschen Industrie herbeizuführen durch Überregulierung, Energiekosten. Sie kennen die ganzen Themen. Statt das zu halten, was wir haben. Wenn es weg ist, werden wir entsprechende Wahlergebnisse erleben, egal wie groß die Sozialstaat ist. Und der vierte Punkt der FT ist dann wiederum sehr interessant auch. Sie fordern mehr Investitionen in Bildung. Laut FT sind abgehängte Regionen dadurch charakterisiert, dass sie dauerhaft niedrigere Bildungsabschlüsse realisieren, weit unter dem Potenzial. Wir haben also eine abgehängte Region. Dort sind die Menschen enttäuscht. Einige wandern ab, wahrscheinlich die besser motivierten und qualifizierten. Und die, die bleiben, schaffen es dann nicht mehr, ihre Kinder auch entsprechend zu fördern und zu motivieren. Deshalb sagt die FT, liegt hier eine erhebliche Hebelwirkung, indem man das Bildungswesen in diesen Regionen besonders stärkt. Auch da kann man nur festhalten, macht Deutschland derzeit keinen guten Job. Die Schlussfolgerung der FT kann deshalb nicht überraschen. Sie sagt im Prinzip, die beste Zeit anzufangen war gestern, die zweitbeste ist jetzt. Mit Blick auf Deutschland würde ich sagen, und auch sicherlich mit Blick auf den Absturz, den es gilt zu verhindern, wir müssen jetzt handeln, um den weiteren Verlust von Arbeitsplätzen dringend zu verhindern. Und zugleich müssen wir jetzt unser Bildungssystem so auf Vordermann bringen, dass wir eben weniger Menschen oder weniger Kinder zurücklassen und ihnen damit die Chance verwehren für ein selbstbestimmtes Leben. Es ist keine Frage von Geld, es ist eine Frage von schulischen Prioritäten. Dennoch bleibt es einfach im Raum, wir bräuchten einfach nur mehr Sozialstaat, mehr Staatsausgaben, um die AfD klein zu halten. Bereits 2023 erschien eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, die aufzeigt, dass es eben nicht die Sozialausgaben sind, die die AfD klein halten. Die Anhänger der AfD sind nämlich keineswegs sozial Abgehängten, sondern es sind jene, die einen Abstieg fürchten. Die fürchten, dass ihre Jobs in ein paar Jahren nicht mehr existieren. Soziale Transfers, vor allem das Bürgergeld, unterstützen aus Sicht der AfD-Anhänger ohnehin die Falschen.
Einer sozialpolitischen Einhegung der AfD steht entgegen, dass ihre Anhänger, ähnlich denen der FDP, sozialpolitischen Maßnahmen überaus kritisch gegenüberstehen. Dies wird insbesondere deutlich in der Beurteilung der Einführung des Bürgergelds, der Kindergrundsicherung und der Mietpreisbremse. Genauso denkt die AfD-Anhängerschaft in Haushaltsfragen fiskal konservativ. Als Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den Nachtragshaushalt 2021 für ungültig zu erklären, sprechen sich 69% von ihr für Einsparungen und nur 17% für eine Aussetzung der Schuldenbremse aus, 5% für die Anhebung von Steuern. Dabei spielen Einschnitte im Sozialstaat eine zentrale Rolle. Konkret nachgefragt, gibt mit 84% ein ähnlich großer Anteil an, beim Bürgergeld sparen zu wollen, wie bei Reizthemen Militärhilfe für die Ukraine, da sind es 86%, sowie Umstellung der Wirtschaft in Richtung mehr Klimafreundlichkeit, 82%. Es ist demnach fraglich, wie ein Ausbau des Sozialstaats die AfD-Prozentpunkte kosten könnte. Schließlich kritisieren 87% der AfD-Anhänger das Bürgergeld mit der Begründung, dass höhere Sozialleistungen zu einer stärkeren Migration führten, die die deutschen Sozialkassen übermäßig belastet. Mit anderen Worten, die Ablehnung der AfD-Anhänger wurzelt auch in ihrer Befürchtung, dass sozialpolitische Maßnahmen aus ihrer Sicht illegitimen Empfängern zugutekommen könnten.
Eine Ausweitung der Sozialleistungen ist so gesehen politisch sogar kontraproduktiv, wenn eine Regierung die Absicht hat, die AfD klein zu halten. Hinzu kommt, dass andere Themen, wie vor allem die Migrationspolitik, für die Anhänger der Partei ohnehin relevanter sind. Das Ganze fand ich zum Zeitpunkt des Erscheinens der Studie bereits so spannend und ich habe mich damals mit einem der Autoren, mit Dr. Knut Bergmanns, im Gespräch verabredet. Dieses Gespräch, finde ich, lohnt es sich, heute erneut in Erinnerung zu rufen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Knut Bergmann kommen, noch dieser Hinweis auf eine Aktion des Handelsblatts anlässlich des Tages der Pressefreiheit. Sie können zurzeit das Handelsblatt für 12 Monate mit 50% Rabatt abonnieren. Alle Informationen und den Link finden Sie in den Shownotes und unter handelsblatt.com/pressefreiheit. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Knut Bergmann.
Dr. Knut Bergmann hat Politikwissenschaft, Psychologie und öffentliches Recht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn studiert. 2002 wurde er dort mit einer Gesamtdarstellung des Bundestagswahlkampfes 1998 promoviert. Knut Bergmann begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2002 als persönlicher Referent von Sabine Christiansen. Anschließend wurde er 2005 zunächst Grundsatzreferent im Bundespräsidialamt. In dieser Funktion schrieb er auch Reden für Bundespräsident Horst Köhler. 2010 wurde er Redenschreiber bei Bundestagspräsident Norbert Lammert. Im Jahr 2012 wechselte er in das Institut der Deutschen Wirtschaft, bei dem Bergmann die Kommunikationsabteilung und das Berliner Büro leitet. Seit dem Sommersemester 2020 ist er Lehrbeauftragter am Institut für politische Wissenschaft an der Universität Bonn. Wissenschaftlich hat er sich seit 2017 insbesondere der Wählerschaft und Wirtschaftspolitik der AfD gewidmet. Ein von ihm mitverfasster Artikel, in dem die Soziodemografie der AfD ihrem Akronym gemäß als Partei der sich ausgeliefert fühlenden Durchschnittsverdiener eingeordnet wird, verzeichnet bei Google Scholar über 100 Zitationen.
Sehr geehrter Herr Bergmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Herr Bergmann, ich habe jetzt gerade kürzlich wieder ein Gespräch geführt mit einem Ökonomen und der gemeint, ja, ganz wichtig ist, wir dürfen die Sozialausgaben nicht kürzen, wir müssen mehr Sozialausgaben machen, weil nur so können wir den Aufstieg des Populismus verhindern. Und er bezog sich dann so auf Studien wie Brexit oder Trump oder ähnliches. Und in deutschen Medien hört man ja auch oftmals so, das sind die Verlierer, die sind dann in irgendwelchen Gegenden, wo, keine Ahnung, sich Fuchs und Hase gut Nacht sagen und nichts mehr passiert. Ist da was dran, dass die AfD eigentlich von denjenigen gewählt wird, die einfach die Verlierer sind, die abgehängt sind? Oder ist das doch eine etwas kompliziertere Situation?
Die AfD wird letztlich von allen gewählt. Also die AfD, es gibt keine Gruppe, die demoskopisch erfasst wird, in der die AfD am stärksten ist. Also weder bei den Arbeitslosen, weder bei den Arbeitern, weder bei den Volkswirtschaftsprofessoren, wobei die werden jetzt als eigenständige Gruppe nicht erfasst, sondern sie wird querbeet gewählt. Und wir haben die AfD mal in Anlehnung an das Akronym AfD bezeichnet als eine Partei der sich ausgeliefert fühlenden Durchschnittsverdiener. Und das können Sie von Anfang an beobachten bei der Partei. Es ist gegründet worden als eine eurokritische Westdeutsche Professorenpartei. Das war damals tatsächlich eher eine Partei der Besserverdienenden, wobei die Beobachtungen, die man damals im sozioökonomischen Panel hatte, das waren eher wenige, dass man da wirklich treffsicher mit argumentieren konnte. Mittlerweile ist das gut untersucht und die AfD hat bis heute immer noch einen klar erkennbaren Mittelstandsbauch. Das ist also mitnichten eine Partei der Abgehängten oder der Arbeitslosen.
Aber warum wählen die dann? Ist es dann nur die Migrationsfrage? Kann man ganz einfach sagen, okay, die haben einfach ein anderes Bild auf die Gesellschaft und deshalb wählen die AfD? Oder, weil Sie gesagt haben, die Abstiegsängste? Ich meine, wenn das so eine Rolle spielt, woher kommt das denn her?
Das ist immer bei Wahlentscheidungen relativ schwierig zu sagen. Also diese Faktorenbündel, die auf eine Wahlentscheidung einwirken, das ist halt sehr, sehr vielfach. Und da einzelne Faktoren rauszudividieren, ist nicht ganz so einfach. Aber das Migrationsthema spielt sicherlich eine große Rolle. Nach meiner Interpretation ist das auch wiederum eher ein Schiff oder ein Symptom für dieses sich ausgeliefert zu fühlen. Also wenn Sie sich AfD-Wähler angucken, das ist ziemlich stabil untersucht, wenn Sie sich Umfragen angucken, an denen Sie das bemessen können, solche Fragen, fühlen sich Menschen wirkmächtig, fühlen sie sich in der Lage, ihr Leben selbst zu gestalten oder fühlen sie sich ausgeliefert, dann schneidet die AfD-Anhänger, die fühlen sich immer am wenigsten wirkmächtig. Also um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, eine Umfrage von Allensbach aus dem letzten Jahr hat ergeben, dass die Menschen generell in Deutschland, also ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland, das Gefühl haben, dass die Politik ihnen zu viel Vorschriften machen würde. So, das schreiben nur 16% der Grünen-Wähler quer, aber 85% der AfD-Wähler. Und die fühlen sich einfach nicht wirkmächtig. Die Migrationsfrage ist eben auch wieder eine Chiffre für Veränderung. Da verändern sich Dinge, die in der Vergangenheit als besser empfunden wurden, in eine falsche Richtung. Das Gewohnte wird aufgegeben und es verbindet sich dann eben auch oft mit Abstiegsängsten. Und die Frage nach der Sozialpolitik, ob eben auch gute Sozialpolitik vor AfD-Wahl bewahren kann, ist klar zu verneinen. Also auch Olaf Scholz hatte beispielsweise auf dem SPD-Parteitag im Dezember in einer sehr stark sozialpolitisch gefärbten Rede diese These vertreten, man müsse nur gute Sozialpolitik machen, damit da niemand auf die Idee komme, rechte Parteien zu wählen. Das stimmt nicht, weil die AfD-Wähler, und das wäre jetzt noch so ein weiteres Akronym, sie sind allzeit fern des Durchschnitts, wie wir das mal in einem Aufsatz getauft haben. Also die AfD-Anhänger, die kleiden bei ganz vielen politischen Fragen immer den extremen Rand. Und das auch in der Ablehnung oder in der weitestgehenden Ablehnung von sozialpolitischen Maßnahmen. Und die Erklärung ist schlichtweg darin zu suchen, dass dort offenbar das Gefühl besteht, dass Sozialpolitik letztlich illegitimen Empfängern zugutekommt. Und da reden wir dann auch wieder über das Stichwort Zuwanderung.
Aber ist es dann im Prinzip wirklich so, die AfD-Wähler sind einfach die früheren Konservativen, kann man das so sagen? Es gab immer Diskussionen, die Motto, ja, die Union ist unter Frau Merkel eher nach links gerutscht. Ist das wirklich so im Prinzip eigentlich nur das, was vorher schon da war und wir es nicht gesehen haben? Oder ist es wirklich eine andere Zusammensetzung?
Das ist ein ganz buntes Potpourri. Also natürlich haben sie diese klassischen CDU-Renegaten, die in der CDU heimatlos geworden sind und die dann zur AfD rübergegangen sind. Sie haben auch Liberale dabei, also diesen libertären Rand der FDP, da gibt es Schnittmengen mit der Gründungs-AfD. Sie haben aber auch einen hohen Anteil von ehemaligen SPD-Wählern, die durch das Nichtwählerbecken dann zur AfD gegangen sind. Das ist in den Wählerstromkonten sehr schwierig zu verfolgen. Aber wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, 2017 ist die AfD erstmals in den Deutschen Bundestag eingezogen. Damals haben mit dem zugegebenermaßen extrem schwachen Spitzenkandidaten bei der SPD, Martin Schulz, war die SPD da noch bei 20%, was also ungefähr 10 Millionen Wählerstimmen entspricht. Und 1998, als Gerhard Schröder Bundeskanzler wurde, da haben noch 20 Millionen Menschen die SPD gewählt. Und irgendwo müssen die ja hin sein. Und wenn man sich so die Wertvorstellungen anguckt, dann wird auch davon ein Teil bei der AfD gelandet sein. Also das geht wirklich quer durch den Gemüsegarten, quer durch alle Wählerlager, quer durch alle Einkommensschichten, quer durch alle Bildungsschichten. Also es ist die AfD-Wähler gewissermaßen soziodemografisch zu kategorisieren, ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass man eher mit psychologischen Kategorien hinkommt. Also beispielsweise die Frage des sich ausgeliefert fühlen, die Angst vor Überfremdung, die Angst vor Veränderung, die Angst vor Abstieg. Das ist ganz interessant, also die Spiegeljournalistin Melanie Ammann hat sich sehr früh mit der AfD beschäftigt und hat ein sehr gutes Buch darüber geschrieben, das ist, glaube ich, 2017 schon erschienen. Das heißt eben Angst für Deutschland und das trifft es auch ganz gut.
Das heißt aber, wenn wir jetzt immer hören, die sind rechts oder radikal rechts, dann mag das auf einige prominente Vertreter zustimmen, aber nicht unbedingt für die Wähler.
Das ist richtig. Also wenn wir jetzt mal ungefähr grosso modo sagten, dass die AfD erzielt jetzt ja relativ stabil in Umfragen bundesweit um die 20%, dann würde ich mal über einen groben Daumen geschätzt sagen, die Hälfte davon, also 10% der Wählerschaft, sind letztlich für die Demokratie verloren. Das sind harte rechtsradikale Einstellungen, das ist auch letztendlich europäische Normalität. Auch da hat die Bundesrepublik jetzt so eine nachholende Normalität begonnen, hat ihren Sonderweg verlassen. Es war ein europäischer Sonderweg, dass es eben in der Bundesrepublik nie eine Rechtspartei gegeben hat, die sich hat wirklich etablieren können. Also die Hälfte ist für dieses System verloren. Und die andere Hälfte, das sind sicherlich keine Rechtsradikalen, sondern da ist auch Protestwahl drin, da ist Frustration drin gegenüber der Ampelregierung, auch Frustration dem eigenen Leben gegenüber. Also wie gesagt, ein buntes Potpourri an psychologischen Gründen. Aber die sind mutmaßlich rückholbar. Nur sie sind es nicht, oder man zementiert letztendlich die Lage, wenn man da immer mit der Nazi-Keule kommt und sagt, das sind ja alles Nazis. Also mitnichten ist jeder AfD-Mandatsträger ein Nazi, mitnichten ist jedes AfD-Mitglied ein Nazi. Und bei den Wählern geht das eben auch nicht.
Herr Bergmann, die Frage ist ja auch, wie stellt sich eigentlich die Wirtschaft dazu? Wie stellen sich die Unternehmen dazu? Und dazu haben Sie ja auch eine Umfrage gemacht. Ich meine, hat die eigentlich irgendwas Überraschendes herausgebracht oder kann man nicht das raus, was immer rauskommt? Unternehmen sind eher unpolitisch.
Also wenn Sie so fragen, dann ist in der Tat was Überraschendes bei rausgekommen. Wir haben eine große Unternehmensbefragung gemacht, sind über 900 Unternehmen befragt worden. Das ist nicht repräsentativ, aber man kann das am Ende so gewichten, dass man tatsächlich eben einen repräsentativen Überblick über die deutsche Wirtschaft bekommt. Also da guckt man dann einfach an die Größenklassen und so weiter, dass man das danach korrigiert. Mich hat das schon erstaunt im Ergebnis, dass wir haben unter anderem danach gefragt, ob sich die Unternehmen selber schon in irgendeiner Art und Weise gegen die AfD ausgesprochen haben. Und da haben fast 50% gesagt, dass sie das tatsächlich in der Öffentlichkeit getan haben. Also der Wert sind jetzt bundesweit 47,3%. Und über 50%, 54,2%, haben geantwortet, dass sie das innerhalb des Betriebes gemacht haben. Also so ein populäres Beispiel wäre jetzt gewesen, das jetzt irgendwie extern gewesen, weil es halt viel Schlagzeilen gemacht hat. Reinhold Wirth von dem Schraubenhersteller, der an seine Belegschaft geschrieben hat. Aber offenbar haben eben sehr viele Unternehmer und Manager dann das Gespräch mit ihren Belegschaften gesucht. Und das ist gemessen an der traditionellen parteipolitischen Neutralität von Unternehmen, von deutschen Unternehmen schon wirklich bemerkenswert. In dieser Befragung sind auch viele ostdeutsche Unternehmen dabei gewesen, wo ja die AfD in einigen Landstrichen doch wirklich gut dasteht oder in Umfragenergebnissen gut dasteht. Nur 23% der Unternehmen haben gesagt, dass sie sich nicht positionieren wollen, weil sie einige Positionen der AfD prinzipiell vertretbar finden. Und das finde ich gemessen daran, dass wir Landstriche haben, wo die AfD ja immer noch über 30% in Umfragen holt, finde ich einen erstaunlich geringen Wert. Also insofern diese politische Positionierung der Unternehmen ist schon überraschend gewesen.
Es gibt ja offensichtlich ein Vakuum in der deutschen Politik, welches die AfD inhaltlich füllt. Wenn jetzt die AfD aufgrund der jüngsten Skandale an Zuspruch verliert, heißt es ja nicht, dass diese Unzufriedenheit bei den Menschen weg ist. Also wird das alles zu Frau Wagenknecht gehen oder wird das andere? Oder weil das Einzige, was ich sagen muss, naja, es gibt ja ein paar Punkte, da kann man in der Tat drüber diskutieren, ob die Politik richtig ist. Meine Energiepolitik, man kann auch fragen, müssen wir jetzt nicht aus dem Euro austreten, aber man kann trotzdem diskutieren, ist es so richtig, wenn wir so transferunionmäßig zustimmen? Ich finde, das sind Dinge, die durchaus im Rahmen des demokratischen Prozesses zu diskutieren sein sollten. Wie würden Sie das einschätzen? Ich meine, wenn die AfD jetzt sich gegen allen anderen rechten Parteien, wenn man jetzt mal nach Meloni guckt und Frau Le Pen, die machen ja eher die Anschlussrichtung Richtung Mitte, versuchen die ja eher. Wenn die AfD weiter so abdriftet Richtung noch mehr rechts, ist das Problem dann weg oder was würden Sie erwarten, wie das Problem dann sich artikuliert?
Meine Vermutung wäre, dass wenn jetzt tatsächlich sich Menschen von der AfD abwenden und sagen, also das ist mir jetzt einfach zu radikal, das ist mir zu unpatriotisch, das ist mir vielleicht auch einfach zu sehr im rechten Sumpf, dann wird sicherlich ein Teil zu Sarah Wagenknecht gehen. Also man sieht die Tauschmengen, also diese, wenn man sich die Umfragen anguckt, so volatil das auch ist, dann sind es jetzt weniger die Demonstrationen gegen die AfD gewesen. Die haben, glaube ich, eher die Verantwortung jedes einzelnen Wählers deutlich gemacht, sondern es ist eher das Aufkommen von Sarah Wagenknecht gewesen, wo das Potenzial hingeht. Also da, wo insbesondere in den östlichen Bundesländern, wo die AfD dann einiges verloren hat, da ist eben das Bündnis Sarah Wagenknecht ziemlich stark geworden. Also wobei es gibt mittlerweile unterschiedliche Studien, die eben so diese Potenzialanalysen zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Das muss man mal sehen. Der andere Punkt ist natürlich auch, meine These wäre, dass ein erklecklicher Anteil derjenigen, die heute AfD wählen, früher tatsächlich im sozialen, also im klassisch-demokratischen Spektrum verankert gewesen ist, auch übrigens gerade bei der Sozialdemokratie und dass die durch das Nichtwählerbecken dann irgendwann bei der AfD gelandet sind. Und das kann durchaus sein, dass die jetzt zurückgehen zu den Nichtwählern und einfach schlicht nicht wählen gehen. Das wird ganz spannend werden, wie sich da die Wahlbeteiligung entwickelt. Ne? Ansonsten, Sie haben natürlich eine gewisse programmatische Nähe von Sarah Wagenknecht zur AfD, also dieses national-chauvinistische, das Exkludierende, im Osten mit Sicherheit die Nähe zu Russland. Die AfD ist zunehmend mehr auch zu einer Russland-Versteherpartei oder Putin-Versteherpartei geworden. Da ist sicherlich was dran. Da gibt es tatsächlich eine Schnittmenge mit Sarah Wagenknecht. Es gibt ja diese Hufeisentheorie, die sagt dann eben, dass sich dann das linke und das rechte Ende des Parteienspektrums eben wieder annähern, wie das bei den Hufeisen der Fall ist. Wobei also die Frage zu stellen wäre, inwieweit Sarah Wagenknecht tatsächlich eben noch für Politik steht, die man wirklich als links bezeichnen würde. Dafür ist das auch programmatisch bisher viel zu wenig ausgeformt. Das lebt ja letztendlich von einigen Äußerungen von Sarah Wagenknecht in Interviews, wo man programmatisch was draus ableiten kann. Sie steht da, meine Partei oder diese Bewegung trägt ihren Namen. Sie steht da letztendlich pro domo für als Figur. Das bleibt abzuwarten.
Wenn ich jetzt Ihnen folge und sage, das sind Leute, die Angst haben, abgehängt zu werden oder abzusteigen. Wenn ich dir jetzt sage, hör auf, Angst zu haben, das dürfte wenig funktionieren. Wenn jemand Angst hat, dann genügt es ja nicht, zu sagen, du hast keinen Grund zur Angst.
Womit man diese Aufrufe ergänzen müsste, wäre letztendlich, dass man dann idealerweise auch vor Ort an Standorten, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel von Wirth bleiben, eben auf einem Standort in einer AfD-Hofburg, dass dort der Standortleiter bei einem Beispiel seiner Belegschaft argumentieren würde. Da gibt es dann eben ausländische Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, da ist ja dann auch immer relativ klar, warum die AfD auch wirtschaftspolitisch einfach keine Konzepte hat und dass das Probleme zeitigen würde. Ich glaube, dass wenn man die erreichbar sind, zurückgewinnen will für das demokratische System, für die demokratischen Parteien, dass dazu auch Empathie gehört, auf die Menschen einzugehen, ihre Sorgen ernst zu nehmen und nicht sofort das in Bausch und Bogen zu verdammen, am besten noch mit einer Belehrung, so, ihr verdient doch gut, was wollt ihr denn eigentlich, geht doch allen gut, sondern dass man das erstmal ernst nimmt und dann sich damit sachlich auseinandersetzt. Das ist am Ende auch wiederum gewissermaßen eine psychologische Technik.
Na gut, aber es ist ja nicht nur Psychologie. Sie haben ja gesagt, Herr Scholz hat gesagt, nach dem Motto, wir wollen den Sozialstaat ausbauen. Das wäre seine Antwort darauf. Er hat ja auch Wahlkampf gemacht mit Respekt, könnte man ja auch sagen. Ist das, was da eigentlich ankommt?
Der Respekt ist aber tatsächlich nochmal was anderes. Also das würde ich tatsächlich querschreiben. Das funktioniert, weil zum Respekt ja auch gehört, den anderen anzuerkennen, seine Sorgen und Nöte anzuerkennen und vielleicht auch anzuerkennen, dass ihm Dinge nicht gefallen. Also ich würde diesen Respektbegriff jetzt mal weiter fassen, als das möglicherweise bei Sozialdemokraten sonst üblich ist, die dann einfach nur sagen, naja, man muss halt Lebensleistung anerkennen. Und wenn sich das materiell nicht widerschlägt, dann muss man dann halt eben aus der Sozialkasse das irgendwie ergänzen. Man kann ja auch Sozialleistungen letztlich als etwas Respektloses empfinden.
Ja. Genau, und ich wollte natürlich schon sagen, so gut, Sie haben Respekt plakatiert, haben ihn ja hinterher aber vielleicht nicht ganz gezeigt. Und Sie haben gesagt, wir müssen den Sozialstaat ausbauen. Das war das, was Herr Scholz gesagt hat, was immer wieder als Antwort gibt. Jetzt haben Sie mir gerade gesagt, nee, Sozialstaat ist es nicht. Im Gegenteil, da reagieren die allergisch drauf. Gleichzeitig haben Sie aber Abstiegsängste. So, wenn wir jetzt mal zu Herrn Scholz und Herrn Merz gehen würden und sagen, okay, ihr wollt die AfD wirklich klein machen. Was müsste man denn machen, um die AfD klein zu machen? Weil Sozialstaat ist es ja dann nicht.
Ich bezweifle, dass man die AfD wirklich noch klein kriegt. Man kann sie vielleicht kleiner machen, als sie jetzt ist.
Genau, bei den 10% haben wir, aber die anderen 10%, wir können auch Leuten Ängste nehmen. Ich meine jetzt, nochmal, das ist ja im Prinzip, suche ich ja mit Ihnen jetzt nach dem Weg, Ängste zu nehmen, weil einfach zu sagen, du hast keinen Grund zur Angst, nützt ja nichts.
Ja, meine These wäre, dass das auf ganz unterschiedlichen Ebenen spielt. Das macht es auch so wahnsinnig kompliziert. Das ist auch nochmal regional verschieden. Also wir haben, wie gesagt, es mit einer extrem heterogenen Wählerschaft zu tun. Gibt auch durchaus die These, dass die AfD mittlerweile auf dem Weg zur Volkspartei ist, also zumindest in der Hinsicht, dass sie aus allen Milieus, aus allen Bildungsschichten, aus allen Einkommensschichten zieht, dass sie auf dem Land gewählt wird, dass sie in den Städten gewählt wird, dass sie in Regionen gewählt wird, die eher abgehängt sind, dass sie in Regionen gewählt wird, die zu dem Wachstumskern Deutschlands zählen. Das Bild ist ziemlich bunt und das macht auch die Antwort so wahnsinnig schwierig. Ich würde sagen, in dem politischen Instrumentarium, was mutmaßlich helfen würde, wäre tatsächlich eine gute Regionalpolitik zu machen. Also jetzt nicht gewissermaßen der nachsorgende Sozialstaat, der dann versucht, Missstände zu korrigieren, sondern der vorsorgende Investitionsstaat ist gefragt. Also wenn ich mal einen aus diesem Bündel was rausgreifen darf, die AfD wird überdurchschnittlich gewählt an Industriestandorten. Also wenn man sich anguckt, was so die AfD-Hochburgen sind, dann ist eines der ganz wenigen verbindenden Merkmale, ist, dass die einen hohen Anteil an Industrie haben und an verarbeitenden Gewerben. Und dann kann man auch noch sehen, dass dort, wo besonderer Transformationsdruck herrscht, das haben wir mal anhand einer Studie gemacht, die sogenannte Transformationsregion identifiziert hat anhand von energieintensiver Industrie und oder Automobilproduktion mit klassischer Antriebstechnologie, will sagen Verbrenner. Dort gibt es diesen Industrieeffekt noch mal etwas ausgeprägter, während in Industrieregionen, die noch innovativ sind, also da war unser Proxy, waren Patentanmeldungen, da sieht man, dass es diesen Industrieeffekt immer noch gibt, dass der aber etwas schwächer ausfällt. So, und das heißt, man muss den Menschen dort den Eindruck vermitteln, dass der Wandel, der unweigerlich ist, also in Richtung Klimaneutralität, dass der gestaltbar ist und dass die Bundesrepublik den auch gewinnen kann. Es hat halt viel damit zu tun, man muss wirklich alles dafür tun, dass die Bundesrepublik Deutschland als Industriestandort erhalten bleibt. So, das wäre eine politische Antwort. Und natürlich gibt es auch diese Effekte im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das ist insbesondere, also sonst ist ja beim Rechtspopulismus immer Frankreich das Beispiel, früher mit dem Front National. Da ist sehr, sehr stabil untersucht, dass überall da, wo sich der Staat aus der Fläche zurückzieht, öffentliche Daseinsvorsorge, Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder, Bahnhöfe, was immer, Krankenhäuser, dass dort eben dann deutlich mehr Front National gewählt wurde. Dieser Effekt ist in Deutschland nicht ganz so stark ausgeprägt, aber es gibt ihn auch. Und insofern müsste man da einfach kluge Politik machen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo man sehr stolz war in diesem Land, die Einführung des 49-Euro-Tickets. Ja, das klingt ja auch erstmal super. Da sage ich Ihnen nur, ostdeutsche Kommunalpolitiker, da haben wir nichts von, weil bei uns gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr. Oder da fährt halt der Bus zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends. Und da hilft mir das 49-Euro-Ticket überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der Bundesrepublik politisch zu wenig reflektiert wird. Wem kommen eigentlich welche Maßnahmen wie zugute? Und da ist der Sozialstaat nicht besonders zielgenau.
Ja, das wissen wir auch aus anderen Studien, dass er nicht so richtig zielgenau ist. Sehr viel umverteilt zwischen den, im Prinzip innerhalb derselben Bevölkerungsschicht. Jetzt will ich da mal nachhaken. Also Sie haben vorhin gesagt, ja, die Grünen gelten als Verbotspartei. Jetzt stehen ja die Grünen wie keine andere Partei für die sogenannte Transformation. Und gerade im Moment ist ja auch ein Grüner für die Transformation zuständig. Und Sie haben gleichzeitig gesagt, der Standort, der Industriestandort Deutschland muss erhalten bleiben. Und Sie haben gesagt, wenn ich richtig Erinnerung habe, dass die AfD-Wähler eigentlich sehr liberal sind, fast libertäre Züge haben.
Wie gesagt, sie sind eben mal am liberal-libertären Rand der FDP gestartet. Also das würde die FDP natürlich jetzt Bauschenbogen von sich weisen. Aber in der Eurokritik gab es da schon Schnittmengen.
Ja klar, und ich rede ja auch jetzt mit Ihnen, nicht mit der FDP. Machen wir mit Ihrer Analyse weiter. Dann würde ich sagen, Moment mal. Dann haben wir jetzt ja eigentlich zumindest eine Situation, die die Gefahr birgt, die AfD nochmal richtig zu stärken. Weil ich meine, wir sprechen jetzt im Frühjahr 2024, die Bundesbank meldet Rezession. Wir haben ganz offensichtliche Deindustrialisierungstendenzen bei energieintensiver Industrie. Die Grünen würden sagen, dass der Begriff Deindustrialisierung wäre schon Kampagne, wäre nicht mehr neutral. Ich würde sagen, es ist relativ neutral. Gleichzeitig haben wir Herrn Habeck, der sich selbst gelobt hat für die Einhaltung der Klimaschutzziele. Obwohl das Bundesamt selber sagt, das ist durch die Tatsache auch bedingt, dass die Industrieproduktion schrumpft. Ich meine, sind wir nicht gerade dabei, eigentlich die AfD noch so richtig das Volksparteien zu etablieren, durch die Art und Weise, wie die Transformation betrieben wird?
Das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Also erstmals würde ich sagen, die sind gekommen, um zu bleiben. Das ist auch europäische Normalität, dass es eine Rechtspartei gibt. Ist ja tatsächlich bei den Bundestagswahlen, sie waren ja in den Umfrageergebnissen zum Teil auch deutlich höher geworden. Die Bundestagswahlergebnisse sind ja bisher nicht so berauschend gewesen. Also wenn man da so bei 10% bleibt oder wenn man sie wieder auf 10% bekäme, wäre das gut. Da muss man sicherlich auch nochmal unterscheiden, dass das in Ostdeutschland nochmal ganz anders aussieht. Also da ist Ostdeutschland wirklich anders. Da sind sie wirklich auf dem Weg auch in, also da wäre meine These, da werden sie dauerhaft stärker bleiben. Aber da kann man mutmaßlich, kann man da einiges zurückholen. Und ja, so wie die Transformationspolitik momentan betrieben wird, ist es auch geradezu eine Einladung an die AfD. Also dieses völlig vergeigte Heizungsgesetz ist sicherlich das beste Beispiel dafür. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es auch durchaus Unionspolitiker, die hinter vorgehaltener Hand sagen, naja, das haben die halt einfach total doof gemacht und doof kommuniziert, weil die Wärmepumpe auf dem Land ist eigentlich schon die beste Form, wie man seine Hütte warm bekommt. Oh, und das muss man dann einfach ein bisschen sozial abfedern, und dass man das irgendwie hinbekommt. Und das aber so wie dieses auch dann medial, insbesondere von einem Verlagshaus in der Darstellung betrieben worden ist, war halt tatsächlich der Eindruck einer totalen Übergriffigkeit. Ich hatte ja vorhin mal den Heizungskeller als die Unterhose des Hauses genannt. Da wurde mal so richtig schön reingegriffen. Und der Soziologe Steffen Mauer hat vor 2 Jahren ein vielbeachtetes Buch geschrieben, Triggerpunkte. Wobei Triggerpunkte sind dann immer nur ein Punkt. Ich würde sagen, da sind diese Triggerpunkte haben so eine Latenzentwicklung und irgendwann kippt das dann. Da sage ich dann so, jetzt ist der Einträger zu viel gewesen, jetzt wähle ich mal AfD. Steffen Mauer sagt aber auch, dass die AfD jetzt mit diesen Umfrageergebnissen von an die 25%, die sie streckenweise hatten, jetzt gehen sie ja wieder ein bisschen zurück, dass die AfD eigentlich ausmobilisiert ist. Oh. Und das wiederum erlaubt der Transformationspolitik dann doch noch etwas mehr Ungeschick, wenn ich das mal so etwas ironisch formulieren darf.
Ja gut, jetzt haben wir Transformation gesprochen. Ich habe gerade an Dänemark gedacht. Ich meine, Dänemark hatte ja auch eine relativ starke rechte Partei. Die ist, soweit ich weiß, jetzt völlig marginalisiert auf 3% letzte Wahl durch eine Sozialdemokratie, die schlichtweg beim Thema Migration sich ganz anders aufstellt. Ich meine, ist es immer dieser Elefant im Raum, wenn man Migration kritisch anspricht, ist man sofort rechts und Nazi und so weiter. Aber ist es nicht auch so, ich meine, man guckt sich das Feinspektrum an, die sagen alle, wir können nichts machen. Entweder wir wollen nichts machen, ich meine, die Grünen würde ich sagen, in meiner Wahrnehmung, die wollen nichts machen, die SPD wird zum Teil auch nichts machen. Die Union sagt so, wir können nicht richtig was machen. Und auf der anderen Seite haben wir Dänemark als Beispiel, wo eben gehandelt wurde ziemlich stark. und mit dem Ergebnis, dass eben die Partei, die rechten Partei, praktisch nicht mehr relevant ist.
Ja, es gibt in Europa sehr unterschiedliche Muster, wie rechte Parteien gekommen sind und auch zum Teil wieder verschwunden sind. Jetzt ist Dänemark sicherlich ein vermutlich auf die Bundesrepublik kaum übertragbares Beispiel. Also in Skandinavien gelten eh nochmal etwas andere Gesetze, also politisch. Dänemark hat nicht so viel Nachbarn wie die Bundesrepublik, ist als Fluchtland nie so attraktiv gewesen. Ich glaube, beim Thema Migration, da haben sich alle Parteien schon wirklich bewegt, auch wenn ich mir angucke, was die Grünen in dieser Legislaturperiode da schon mitgemacht haben. Also sehr beachtlich, nur das ist am Ende auch wahnsinnig mühselig. Ne? Also es gab ja vor Weihnachten im Bundestag so ein Kraftakt, wo auch wieder so ein irrsinniger Gesetzesname rausgekommen ist. Ich habe es vergessen, wie es genau war, aber irgendwie Abschiebe, Beschleunigungs, Hindernisbeseitigungs.
Genau, für 600 Leute im Jahr, genau. Und so, sowas genau. War dann die Rechnung, genau.
Und wenn Sie das halt rechtsstaatlich betreiben, dann sind das 600 bis 800 Fälle, die das im Jahr betrifft. Ne? Das ist verschwindend gering. Und insofern ist das mit rechtsstaatlichen Mitteln, also zumindest in der jetzigen Gesetzgebung, ist das relativ schwierig zu lösen. Da bin ich mal gespannt. Und die AfD muss ja gar nicht beweisen, dass sie das wirklich anders machen würde oder anders könnte, weil sie noch nirgendwo regiert. Und auch wenn sie dann jetzt in Kommunen sehr erfolgreich Wahlkampf macht mit dem Migrationsthema, nicht mal Bundesländer haben beim Thema Migration wirklich was mitzureden, sondern das ist am Ende Aufgabe einer Bundesregierung. Also das ist dann auch ein gehöriger Populismus, der dann läuft. Aber das ist eben wahnsinnig schwierig. So, ich glaube nur, und damit komme ich nochmal drauf zurück, Sorgen und Nöte anzuerkennen und nicht sofort zu belehren, so dürft ihr nicht denken. Das ist natürlich bei dem Migrationsthema in der Bundesrepublik immer ein bisschen schwierig gewesen. Aber ich habe mir auch von diversen ostdeutschen Kommunalpolitikern sagen lassen, ein Riesenproblem ist, dass sich keiner traut zu sagen, was er so erlebt. Also bei Unternehmern beispielsweise, die dann die Erfahrung machen, dass einer erzählte mir das Beispiel bei sich in der Stadt. Da hat er mit den 5 größten Unternehmern geredet und alle haben gesagt, so, naja, wir haben halt, da gibt es dazu offenbar einiges an Fluchtmigration gegeben, was in den Ort gekommen ist. Und da haben 5 Unternehmer gesagt, hinter vorgehaltener Hand, so, naja, so richtig ausbildungsfähig sind die nicht. Also das läuft nicht wirklich gut. Trauen sich aber nicht, das öffentlich zu sagen, weil sie damit sofort in eine rechte Ecke gestellt werden. So, und damit überlässt man natürlich der AfD das Spielfeld. So nach dem Motto dieses, das ist ja auch bei den Slogan, sagen, was ist. Und genauso der erste Oberbürgermeister, der jetzt auf AfD-Ticket gewählt worden ist in Pirna in Ostdeutschland, der wurde porträtiert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dann stand da auch drin, dass der AfD genauso wenig zutraut wie den anderen Parteien. Aber die würden wenigstens sagen, was die Probleme sind. Und das meine ich wieder mit der empathischen Übung, das einfach das ernst zu nehmen und nicht sofort zu sagen, nein, das ist ganz anders und jetzt als Politiker, also ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, als Politiker belehre ich dich, dummen Wähler, weil du nicht begriffen hast, wie das ist und ich weiß es, sondern das erstmal anzuerkennen. Also wir wissen ja, wenn ich das mal, das ist jetzt vielleicht ein etwas seltsam anmutendes Beispiel, aber man hat ja irgendwann gelernt, dass wenn jetzt also ein Freund zu einem kommt, der von seiner Frau verlassen wurde, die man immer doof fand, ja, dass man nicht trotzdem sofort sagt, ich habe mir immer gesagt, dass das die Falsche für dich ist und dass die Uschi irgendwie doof ist und das konnte nicht gut gehen, sondern man sagt erstmal, lieber Freund, das ist wirklich sehr traurig, möchtest du einen Schnaps? Hier sind Tempotaschentücher und das tut jetzt erstmal richtig weh. Und erst dann holt man Luft und sagt, aber Uschi war immer die Falsche für dich. Und das ist aber etwas, was politisch wahnsinnig schwer ist.
Also ich höre so zu und denke mir so, ja, wir haben jetzt Wahlen. Wir haben jetzt ja Europawahl, wir haben die Wahlen in Landtagen. Und wir haben ja Umfragen, teilweise Landtagen in Ostdeutschland, wo ja die AfD Platz 1 ist. Das kann ja zum Zeitpunkt der Ausstrahlung unseres Interviews schon wieder geändert haben. Aber die Frage stelle ich trotzdem. Ich meine, dann haben wir ja hinterher das, was die AfD sagen würde, sozusagen große Einheitsfronten gegen die AfD. Wenn alle anderen miteinander koalieren müssen. Also wenn die CDU mit der Linkspartei und Bündnis Sahra Wagenknecht und der SPD koalieren muss und den Grünen, nur damit die AfD nicht regiert, dann ist das vermutlich auch die falsche Antwort auf die Partei.
Das ist in der Tat hochproblematisch. Also Altbundespräsident Joachim Gauck hatte sich mal vor längerer Zeit schon so eingelassen, dass man notfalls gegen die AfD Altparteienbündnisse gründen müsste. Ich finde das auch sehr schwierig, weil es natürlich bei den Wählerinnen und Wählern wieder diesen Opferstatus zementiert. Ne? Also das System ist gegen uns. Das System macht Dinge, die eigentlich in dem System nicht vorkommen sollten, nur um uns rauszuhalten. Ja? Und wir haben ja gar keine Chance zu beweisen, dass wir regieren können. Das ist in der Tat problematisch. Es ist allerdings in den, also wenn man jetzt auf die ostdeutschen Bundesländer guckt mit den Wahlen in diesem Jahr, besonders problematisch sind da Sachsen und Thüringen, die beide am 1. September wählen. Da könnte es tatsächlich passieren, den Umfragen zufolge, oder da sieht man die Gefahr, dass die AfD, wenn die ganzen kleinen Parteien rauskippen, also auch die SPD ist momentan in Sachsen bei 5%. Also die sind jetzt stabil einstellig. Wenn die alle rausfallen, also Linke fällt raus, das kann durchaus passieren in Thüringen nicht, aber in Sachsen ist das möglich, dass die Linke rausfällt, dass die FDP rausfällt, dass die SPD rausfällt, dass die Grünen rausfallen, und dann haben sie am Ende eine schwache CDU und ein aus dem Stand relativ starkes Bündnis Sarah Wagenknecht, aber auch so irgendwie unter 20%, dass die AfD dann mit 40% Wahlergebnis, was jetzt nicht vollkommen unrealistisch ist, möglicherweise eine absolute Mehrheit der Mandate holt. Das kann auch in Thüringen passieren.
Ja gut, aber die Frage, die ich jetzt so ein bisschen, da ist für mich so ein bisschen so, ich verfolge wie Sie auch immer die Medien. Da heißt immer, ja, wir müssen jetzt irgendwie das Gesetz ändern, um das Verfassungsgericht zu schützen im Bundestag. Die AfD bekommt keine Ausschussvorsitzende etc. etc. Und dann ist immer die Frage, mal ganz ehrlich, jetzt mal Kett zurück. Jetzt wahrscheinlich verlassen wir beide unser Gebiet, so ökonomisch. Aber nehmen wir mal an, die AfD würde in Sachsen regieren. Dann wäre Deutschland trotzdem eine Demokratie. Die können ja nicht die Institutionen abschaffen.
Naja, die können sogar ohne zu regieren, dadurch ist ja, Sie hatten das ja gerade die Verfassungsgerichte genannt, sie können einfach mit einem Drittel der Mandate in den Landtagen, und das ist in Thüringen, ist das ziemlich wahrscheinlich, und in Sachsen auch, dass sie die holen werden, da können sie Obstruktion aus dem System rausbetreiben, weil sie dann einfach gewisse Dinge mit einer Sperrminorität verhindern können. Verfassungsänderungen, die Ernennung von Landesrichtern und dergleichen mehr. Das wird jetzt nicht sofort das Land grundstürzend verändern, aber eine AfD-Regierung könnte auch, also das wäre jetzt tatsächlich dann das Szenario, wenn man eine AfD-Alleinregierung hätte, Rundfunkstaatsverträge kündigen. Das wird das Land nicht sofort total verändern. Also ist ja auch gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht da ja unter erheblichem Druck und wird ja auch stark von der AfD angefeindet. Ich hatte da mal vor einiger Zeit ein Gespräch auch mit jemandem von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Genau die Frage kam, naja, dann schaffen die den MDR ab. Und dann habe ich gesagt so, nee, also das kann sein, dass die dann halt in Erfurt das Funkhaus dicht machen, aber seinen Sitz hat der MDR immer noch in Leipzig und der sendet dann weiter. Und selbst wenn auch in Sachsen dann die AfD da das Funkhaus dicht machen sollte, wenn sie das überhaupt können, dann gibt es immerhin noch hinreichend viel andere ARD-Anstalten. Aber es ist so ein schleichender Prozess. Also wir haben das ja in Ungarn gesehen, wir haben das in Polen beobachten können, dass das System schleichend von innen ausgehöhlt werden kann. Ich persönlich bin da, also zumindest was Bundespolitik angeht, relativ optimistisch, dass der AfD auf ganz lange Zeit nicht gelingen wird. Aber gerade in den ostdeutschen Bundesländern, da hat sich in der politischen Kultur jetzt schon was geändert. Und das ist wirklich gefährlich und es zementiert natürlich auch gewissermaßen die immer noch vorhandene Ost-West-Spaltung und das ist nicht gut. Welche konkreten Möglichkeiten am Ende eine Landesregierung dann hat, das wird man dann sehen. Ich werde natürlich auch sehr unter Beobachtung stellen, aber ich würde trotzdem, das ist ein Vergleich, der oft gezogen wird, ich finde den nicht so wahnsinnig passend, aber an einer Stelle schon, wenn man sich anguckt, was in den USA unter Donald Trump passiert ist. Da ist viele Dinge passiert, hat man auf einmal gesehen. Es gibt ganz viele ungeschriebene Regeln in der Demokratie, wo wir immer von ausgegangen sind, dass man sich daran halten wird. So. Und dann kam jetzt einer und der hat da einfach die Grenzen verschoben. Und alle haben gesagt, hoch. Und da sind Dinge passiert, die hätte man vorher nicht für möglich gehalten. Und sie haben stattgefunden. Und es ist genauso dieses Diktum des ehemaligen Verfassungsrichters Bockenförde, der das auf den säkularen freiheitlichen Rechtsstaat angewandt hat, gesagt hat eben, der nicht in der Lage dazu ist, die Bedingungen selbst zu erschaffen, die er braucht. Und am Ende sind Demokratien auch in Deutschland möglicherweise relativ fragile Gebilde, die auf das Mittun aller angewiesen sind und auf das konstruktive Mittun aller angewiesen sind.
Herr Bergmann, ich glaube, das ist jetzt so ein guter Einstieg in das Thema. Ich halte mal fest, ich glaube, die Belehrung hilft nicht, Leugnen hilft nicht, Beschimpfen hilft nicht, die Themen ansprechen hilft, haben Sie gesagt, zumindest manchmal die Themen anzusprechen hilft. Und ich habe auch noch mal mitgenommen, das Thema, was ich sehr interessant fand, die Bedeutung der Industriearbeitsplätze, Industrieregionen. Das ist doch etwas, wo dann wirklich eigentlich bei allen die Alarmglocken schrillen sollten, weil da eben erhebliche Risiken liegen im Zuge dessen, was gerade politisch passiert.
Ja, klar. Also die Baustellen sind riesig und wir haben so eine Krisenhaftigkeit, die eben jetzt nicht nur, was den Industriestandort angeht, den Transformationsdruck, der herrscht. Das Stichwort Ukraine ist jetzt noch gar nicht gefallen. Oh, das ist momentan ein bisschen viel auf einmal.
Na gut, da könnte ich sagen, bei der Ukraine würde dann der Scholz zumindest die richtige Strategie fahren, wenn er sich als Friedenskanzler positioniert, weil ja da auch die AfD auch die einzige Partei ist, glaube ich, die ihm dafür Beifall gibt, außerhalb der SPD, wie richtig gesehen, aber der Linkspartei. Insofern, da könnte man ja auch sagen, ist die Strategie zu sagen, da kann ich wieder AfD-Wähler versuchen, zurückzugewinnen.
Also, ich habe große Zweifel dran, dass irgendjemand, der jetzt AfD wählt, Olaf Scholz oder der SPD seine Stimme gibt dafür, dass Olaf Scholz sich jetzt da versucht, innenpolitisch als Friedenskanzler zu reinkarnieren. Da habe ich wirklich ganz große Zweifel dran.
Hat dann die CDU recht, wenn die CDU jetzt sagt, ganz prominent, sie möchte den Sozialstaat wieder etwas straffen, sie möchte weg vom Begriff des Bürgergeldes. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, das mögen die eigentlich nicht so, die Transfers, weil sie Angst haben, die falschen können sie bekommen.
Richtig,
ja. Das Bürgergeld der falsche Begriff, dann würde man ja sagen, richtige Strategie, weil damit adressiert die Union ein Thema, was auch den AfD-Wähler umtreibt und könnte damit den unter Umständen Rückkehr zur Union erleichtern.
Wenn die Union da ein glaubwürdiges Angebot macht, ja. Also das zeigt ja die Wahlforschung eh. Man wird ja nicht dafür gewählt, was man für großartige Leistungen in der Vergangenheit vollbracht hat, sondern vor allem für das Zutrauen, was die Wähler in die Zukunft haben. Und wenn die Union da ein Angebot machen kann, dann nur zu. Also beim Thema Bürgergeld, das wäre tatsächlich etwas, wir haben das Institut der Deutschen Wirtschaft haben dazu mal eine Befragung gemacht. Da markieren die AfD-Wähler auch wieder so den Rand in der Wahrnehmung. Also die sagen dann eben, denen gehen die Sanktionen am wenigsten weit genug. Sie antworten zu fast 70%, dass die Arbeitsanreize zu schwach sind beim Bürgergeld. So, und dann eben zu fast 90% der Hinweis, dass stärkere Migration die Sozialkassen belastet. Und das ist dann eben auch die Erklärung, warum die AfD-Anhänger, die ja selber jetzt nicht überdurchschnittlich Gegenstand von sozialpolitischen Maßnahmen sind, die Sozialpolitik eben weitgehend ablehnen. So. Ob das jetzt bei der nächsten Bundestagswahl schon da jemanden zurückzieht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das muss man schon kritisch diskutieren. Generell, ich wünschte mir da einfach mehr politischen Mut. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesehen in den vergangenen Jahrzehnten, dass Ehrlichkeit politisch meist nicht belohnt wird. Natürlich müsste man jetzt auch mal darüber reden, wo man eigentlich aus dem laufenden Haushalt Geld rausholt. Also wir haben uns ja angewöhnt, über eine Prosperitätsphase, die es vermutlich so, man weiß nicht, ob es die nochmal so geben wird, aber zumindest wo Geld scheinbar unbegrenzt da war, dass man einfach in die Kasse greifen konnte. Das ist jetzt wohl erstmal vorbei. Und komischerweise wird kaum darüber geredet. Es wird halt immer Sondervermögen geredet, was ich auch für absolut richtig halte, bei Transformationsaufgaben und auch bei der Ertüchtigung der Bundeswehr. Und 100 Milliarden reichen da bei weitem nicht. Aber mal aus dem laufenden Haushalt auch noch was rauszusparen, das ist irgendwie vollkommen aus der Mode gekommen. Und wenn man sich da den Sozialetat anguckt, der ist einfach schon riesengroß. Und das ist ja natürlich politisch, ist das eine Sisyphus-Aufgabe, kaum bewältigbar und wo natürlich dann auch, das sieht man jetzt bei der SPD sehr stark, mir den letzten Parteitag angucke, wie da Olaf Scholz gefeiert wurde, der ja nun mit seiner Art, Politik zu machen, jetzt auch kein Ur-Sozialdemokrat ist und auch jetzt nicht der empathischste einer ist. Trotzdem, da ist er mal gefeiert worden, weil er die Ansage ganz klar, wir werden auf keinen Fall irgendwo am Sozialstaat sparen. Und das ist einfach, wenn man sich die Etatposten anguckt, halte ich das für fatal. Da wünsche ich Friedrich Merz oder der Union und auch der FDP viel Mut. Ob sie es hinkriegen, weiß ich nicht. Und ob es belohnt wird, ist noch ungewisser.
Herr Bergmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Leuchtet mir ein. Ja, wir werden es weiter verfolgen. Ich bin sicher, wir werden nach den Wahlen vielleicht mal wieder eine Möglichkeit haben, das Revue passieren zu lassen. Die AfD bleibt. Wie groß sie wird, hängt davon ab, was die anderen Parteien machen. Das muss nicht so weit kommen wie in Frankreich oder Italien. Aber ich würde schon festhalten, wenn man nicht zuhört und wenn es in der Tat mit der Transformation nicht ganz so gut läuft, dann stehen wir vor durchaus kritischen Szenarien.
Ja, ich will auch dazu sagen, man weiß das natürlich nie so genau, wie sich Parteien entwickeln. Das hat man ja auch bei der AfD gesehen. Die ist ja schon wirklich auf dem absteigenden Ast gewesen, als die Eurokrise anfing, sich aufzulösen. Dann kam diese Fluchtmigration der Jahre 2015, 2016. Das war dann ein echtes Vitalisierungsprogramm. Die Partei ist immer weiter nach rechts gerutscht. Man weiß halt nicht, wo das endet. Also es können durchaus externe Schocks kommen, die da auch helfen. Ansonsten wäre mein Tipp auch, jedem Wähler muss klar sein, was er da wählt und dass er auch dafür in der Verantwortung ist. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine, ja, man kann das verstehen, die Ampel hat irgendwie jetzt nicht so richtig gut regiert und deshalb dürfen wir mal jetzt AfD wählen, das ist Protestwahl. Nee, das ist wirklich brandgefährlich. Und sie ist auch deshalb brandgefährlich, weil die Parteiprogramme relativ harmlos daherkommen und man muss das wohl für bare Münze nehmen, was die einzelnen Protagonisten sagen. Und es lauern auch erhebliche Risiken, ökonomische Risiken bei der AfD. Also das Thema erinnern mal kurz, die Steife noch machen darf. Es gibt eine sehr unklare Position, was die Haltung der AfD zur Europäischen Union angeht. Also das Bundestagswahlprogramm sagt beispielsweise, dass sie die EU reformieren wollen. Das Europawahlprogramm sagt jetzt, dass die AfD die EU, so wie sie jetzt ist, nicht für reformierbar hält. Und Alice Weidel hat im Januar der Financial Times ein Interview gegeben, wo sie den Brexit als ein Vorbild und auch eine Volksabstimmung über einen möglichen Austritt Deutschlands aus der EU zu machen, dass sie das für eine gute Idee hält. So, ja. Das ist jetzt ein relativ simpler Dreisatz, den wir da mal angestellt haben. Es gibt eine Studie aus Großbritannien, die Folgen des Brexit jetzt real ausgemessen hat. Und wir haben das einfach mal nach Deutschland übertragen. Und da reden wir schon davon, dass wir dann in 15 Jahren einen Wohlstandsverlust, einen BIP-Verlust von 10% hätten. Da reden wir über 400 Milliarden Euro jährlich. Und wenn man das britische Beispiel überträgt, ne, so schwierig das ist, Insellage, die sind nie im Euro gewesen, die haben eine andere Wirtschaftsstruktur, aber einfach nur mal um die Größenordnung zu umreißen, wird das auch über 2 Millionen Jobs kosten, mittelfristig. Und das ist eine reale Gefahr. Und das vielleicht noch als Zusatz, es gibt bisher wenig Daten dazu oder fast gar keine Daten dazu, wie die Wirtschaft die AfD sieht. Das ist jetzt ja in den letzten Monaten auch ein Riesenthema gewesen. Wir haben dazu im Herbst 2023 die Hauptgeschäftsführer unserer Mitgliedsverbände und des BDI und der BDA befragt. Und die sehen vor allem politische Risiken. Und man wundert sich dann ein bisschen bei dem liberalen Programm, was die AfD hat. Also das ist ziemlich wirtschaftsliberal.
Naja, ich habe es versprochen in meinem Podcast. Ich fand es auch durchaus wirtschaftsliberal, stimmt, ja.
Kommt ja relativ harmlos daher. Also wie gesagt, Thema EU, Euro, das Thema Freirinde, das Thema Fachkräftesicherung, also das ist total weak. Und dann muss man halt schon auch noch zur Kenntnis nehmen, dass unser freiheitliches Gesellschaftssystem eben tatsächlich auch auf Demokratie angewiesen ist. Das wäre dann so ein ordnungspolitisches Argument. Aber die Verbände sagen alle, da gibt es gar keine Überschneidung mit unseren Positionen oder wir wissen das gar nicht. Und die Erklärung ist dafür, das sieht man dann aus den freien Antworten, ist, dass die denen halt überhaupt nichts zutrauen, dass sie halt überhaupt keinen Politiker da erkennen, von dem sich einen konstruktiven Beitrag erwarten. Und insofern, das ist schon eine reale Gefahr. Und diese Punkte muss man machen, da kann man nur darauf hinweisen. Und dann ist es dem Wähler eben selbst überlassen, wo er sein Kreuzchen macht. Aber er kann nicht am Ende sagen, so, oh, das habe ich alles nicht gewusst oder dafür bin ich jetzt gar nicht verantwortlich. Doch, die Menschen sind dafür verantwortlich, erstens, dass sie zur Wahl gehen und zweitens auch, wo sie ihr Kreuzchen machen.
Und genau, deshalb haben wir miteinander gesprochen.
Vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Bergmann.
Soweit mein Gespräch mit Dr. Knut Bergmann und soweit die heutige Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Da blicken wir, Stand der jetzigen Planung, auf das Gesundheitssystem. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.